heute wieder mit dem Bibelgespräch. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Im Petersdom oben in der Kuppel, da steht mit großen Lettern, auch in dem großen Kirchenschiff, Tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesia meam, das Lateinische für Du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und dann geht es auch noch weiter in diesem Gespräch Jesu mit Petrus. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Das sind für die katholische Kirche sozusagen fundamentale Sätze, nämlich das Fundament, auf dem ganz konkret die Kirche steht, ist dieser Fels, dieser Petrus. Und heute schauen wir auf die Bibelstelle, die uns diese Grundlage gegeben hat, und zwar im Matthäusevangelium Kapitel 16, die Verse 13 bis 20, dieses entscheidende Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20, das ist das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Und wir sprechen heute schon darüber hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissen Kapuzinerinnen in Mainz, vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlich willkommen, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Ja, hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, ihr beiden. Wir haben heute eben dieses wirklich wie ein Grundstein legendes Kapitel aus der Heiligen Schrift. Eben, da geht es um den Felsen, um Petrus. Erstaunlich genug, wenn man weiß, dass Petrus nun wahrlich sich nicht immer sehr felsenhaft betragen hat. Aber vielleicht werden wir heute im Gespräch etwas besser noch vertiefen können, warum er dennoch zu diesem Felsen geworden ist für uns. Beginnen wir dieses Gespräch zunächst mit dem Gebet um den Heiligen Geist.
Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen, wenn wir dich darum bitten. Segne jetzt dieses Bibelgespräch, erleuchte uns durch deinen Geist, damit wir erkennen, was du uns sagen willst. Hilf uns, deine Botschaft zu verstehen, im Licht deines Geistes. Amen.
Amen. Amen. Dann kommen wir jetzt zu dem Bibeltext, über den wir heute sprechen werden. Sie finden ihn im Schott beim 21. Sonntag im Jahreskreis. Das ist der kommende Sonntag, der 21. Sonntag im Jahreskreis. Oder aber Sie schlagen direkt die Heilige Schrift auf. Da ist es dann zu finden im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums und dort dann die Verse 13 bis 20. Schwester Franziska wird sie uns jetzt erst einmal vortragen.
In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.
Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch einmal den Text nachzulesen, noch ein wenig hinzuspüren und zu hören, ob der Herr uns jetzt hier und heute etwas durch sein Wort sagen möchte. Und wir hören dazu diesen Bibeltext, der vielfach vertont wurde, jetzt in einer Vertonung von Durufle. Du bist Petrus, du bist Petrus, dieses Bibelzitat, die ganze Stelle ist wirklich vielfach vertont worden. Wir haben hier das von Durufle gehört und danach noch von Palestrina den Anfang. Und wir wollen über diese Stelle heute hier sprechen im Bibelgespräch bei Radio Horeb, denn es ist auch das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Schwester Franziska und Mutter Theresia vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz sind uns wieder verbunden und wir hören jetzt zunächst einmal von euch, von uns hier kurz, was uns am meisten angesprochen hat, als erstes angesprochen hat beim Hören dieses Textes und danach möchten wir gerne wieder unsere Hörerinnen und Hörer mit hineinholen in dieses Bibelgespräch. Schwester Franziska, machst du den Anfang?
Ja, gerne. Ja, du sprachst davon, dass es so ein zentrales Evangelium sei, diese Frage des Felsens, auf den die Kirche gebaut ist. Da möchte ich mal jetzt gar nicht drauf eingehen, auf diesen Felsen, sondern was mich jetzt persönlich angesprochen hat, und das sind wieder mal drei Punkte, die ich in die erste Runde hineingeben möchte. Das erste ist die Frage, die ich mir dann auch persönlich stelle, wenn Jesus fragt, und für wen haltet ihr mich? Also, dass ich dann mich selbst auch frage, für wen halte ich Jesus? Wer ist Jesus für mich? Also, dass ich das für mich in meinem Glaubensleben auch ganz klar mache. Ja, was bedeutet er mir? Wer ist er für mich? Also, diese Frage, wenn wir am Sonntag das Evangelium hören, ist es immer auch eine persönliche Frage an uns, an mich selbst. Das ist das eine. Das zweite, ich wundere mich schon ein bisschen darüber, was die Jünger antworten auf Jesu Frage, für wen halten die Leute mich? Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, als empfinden die Jünger das so wie eine Prüfungsfrage und geben dann so eine vernünftige Antwort, wie man sie in der Schulbank erwartet, so gründend auf dem, was man bisher im Religionsunterricht gelernt hat und im Alten Testament oder sagen wir mal im Alten Bund hat man nur das Alte Testament, also da waren die Propheten ganz wichtig und die Schüler, also die Jünger in dem Fall, antworten dann so, wie die Schüler antworten würden in der Schulbank. Also Johannes der Täufer oder Jeremia oder Elia oder sonst irgendein Prophet. Ich hätte jetzt eher die Antwort erwartet der Jünger, dass sie sagen, ja, du siehst doch, Herr, die Pharisäer und die Sadduzäer, die lehnen dich ab, die wollen von dir nichts wissen. Sie meinen, du bist ein Gotteslästerer. Und du siehst die Menschen, die dir nachfolgen, die bewundern dich, sie erwarten alles von dir, sie möchten von dir geheilt werden, sie möchten von dir gesättigt werden. Und bist du so sympathisch und wir sind fasziniert von deinen Worten und von deiner Botschaft, die du sagst, und wir fühlen uns von dir Gott näher. Solche Antworten würde ich jetzt eigentlich erwarten von den Jüngern, die doch ganz normale Menschen sind. Also sie geben die Antwort, ja, die Menschen halten dich für irgendeinen der Propheten. Wobei ich mich dann frage, ja, das glauben ja nicht alle Juden zu der damaligen Zeit an die Auferstehung. Also die Sadduzäer haben sie abgelehnt. Glauben denn die Menschen, da ist jetzt jemand von den Toten auferstanden? Es ist also Johannes der Täufer, von dem wir doch wissen, dass er enthauptet wurde, dass er gar nicht mehr lebt und die anderen Propheten erst recht nicht mehr. Also die Antwort der Jünger ist für mich nicht so ganz einleuchtend. Ich kann es mir nur so erklären, ja, sie fühlen sich irgendwie von Jesus jetzt geprüft, für wen die Leute ihn halten. Also das kann ich nicht so ganz einordnen. Besser dann die Frage, die ich eben erwähnte, wenn er dann fragt, für wen haltet ihr mich? Das ist dann etwas ganz Persönliches, wo man auch nicht mehr ausweichen kann. Und da gibt es auch keine Antwort, die man im Religionsunterricht gelernt hat, sondern da ist man jetzt ganz persönlich gefragt, für wen hältst du mich? Ja, und dann die Antwort des Petrus. Da heißt es ja dann von Jesus selbst, wenn die Petrus dieses Bekenntnis sagt, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dass Jesus nun sagt, ja, das weißt du nicht aus dir selbst, das hat dir der Vater im Himmel offenbart, auch nicht Fleisch und Blut, also auch kein anderer Mensch hat dir das gesagt und vorgesagt, sondern das kannst du nur wissen, dadurch, dass der Vater es dir eingegeben hat, möchte ich sagen. Und das ist für mich eigentlich so diese zentrale Stelle, wichtiger als, jetzt für mich persönlich wichtiger als der Blick auf den Felsen, ist für mich der Blick auf das, was Petrus Jesus antwortet, nämlich das, was er vom Vater offenbart bekam. Also er redet jetzt nicht von sich selbst, er redet nicht drumherum, sondern er hat eine Offenbarung des Gottvaters, die er jetzt hier auch ganz einfach schlicht benennt. Du bist der Christus, du bist der Messias. Kein Reden um den heißen Brei, sondern ein ganz, ganz klares Bekenntnis. Und das macht mir den Petrus so sympathisch, dass er dieses Bekenntnis spricht bei aller Menschlichkeit, die wir ja doch auch von ihm kennen, die geschildert wird immer wieder, sein Versagen, sein schwach werdender Glaube, aber es ist zentral in ihm, du bist Christus, du bist der Messias, was er nicht aus eigener Erkenntnis so sagen kann. Aber dieses Bekenntnis steht hier so ziemlich in der Mitte des Matthäus-Evangeliums und das ist das Bekenntnis, das Petrus uns schenkt, dass auch wir mit ihm sprechen können, du bist der Christus, du bist der Messias. Und da frage ich mich dann, wenn es im letzten Vers dieser Evangeliumstelle heißt, er befahl den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus, der Messias sei, da frage ich mich vielleicht aus dem Grund, dass die anderen es nicht durch Menschen gesagt bekommen und dann deswegen auch zweifeln können, ja, was der schon sagt, woher will er das wissen, sondern dass auch die anderen Menschen es wirklich von Gott her erfahren sollen, dass sie wirklich sich öffnen für das, was Gott ihnen offenbaren wird, dass er nämlich der Christus, der Gottessohn ist und dass vielleicht auch dann letztendlich das, was sie erleben dann am Ostermorgen oder nach dem Ostermorgen, Christus ist auferstanden, dass das sie zum Glauben bringt, diese persönliche Erfahrung mit Christus, mit Gott Vater und nicht das, was man so vom Hörensagen übernimmt und letztendlich vielleicht doch gar nicht so richtig glaubt. So viel von mir in der ersten Runde.
Danke, Schwester Franziska. Dann geht's weiter mit Mutter Theresia.
Eigentlich hat Schwester Franziska schon das ganze Evangelium durchbuchstabiert. Ich habe mir überlegt, wieso fragt Jesus eigentlich, was die Jünger von ihm halten? Hat er es wirklich nötig, mal rauszukriegen, ja, wer bin ich denn überhaupt für die anderen? An einer anderen Stelle im Evangelium heißt es, er hatte es nicht nötig zu fragen, denn er wusste, was im Herzen des Menschen ist. Also da kommt ganz deutlich heraus, Jesus kannte den Menschen, Jesus kannte auch die Menschen, die um ihn herum waren. Und ich glaube, wenn Gott den Menschen Fragen stellt, dann geht es eigentlich immer darum, dass der Mensch sich etwas bewusst macht. Und ich glaube, das geht nicht so sehr um Jesus, sondern es geht tatsächlich um die Jünger, die mal Farbe bekennen sollen, warum sie ihm überhaupt nachlaufen. Denn es ist ja doch einiges, was sie aufgegeben haben. Und es ist ja gar nicht so ohne, bei Jesus Tag für Tag zu sein und mit ihm zu gehen, immer wieder diese Zwischenfälle zu erleben, die Streitigkeiten, wo die Leute ihn ablehnen, ja, wo sie sogar sagen, er solle doch bitte jetzt ihr Gebiet verlassen. Ja, und Jesus fragt die Jünger, für wen haltet ihr mich? Das, und wie Schwester Franziska schon gesagt hat, für uns, wenn wir diese Bibelstelle betrachten, das ist auch für uns die zentralste Frage, ist, für wen hältst du mich? Für wen halte ich Gott oder welches Gottesbild habe ich? Also das ist für mich so das Wichtige, denn wir leben ja davon, dass wir einen Menschen erfahren in den Beziehungen, dass wir erfahren, inwieweit man ihm vertrauen kann, wie er sich verhält. Das sind ja alles Fragen, wovon wir leben. In unseren Beziehungen ist das ja so sehr wichtig. Und ich halte es auch für lebensnotwendig für eine lebendige Gottesbeziehung, dass ich immer wieder offen bin für ein Gottesbild, für eine Gottesbegegnung, denn mein Gebet hängt ja auch davon ab, ja, zu wem bete ich denn überhaupt? Habe ich denn überhaupt Vertrauen zu diesem Gott? Ich erfahre es auch immer wieder in Gesprächen, dass das Gottesbild etwas ganz, ganz Ausschlaggebendes ist für einen geistlichen Weg. Wer ist Gott für mich? Also das ist das Erste, was ich in die Runde bringen möchte. Und dann, ich meine, für uns, die wir so ganz eng in der Kirche sind, die wir so ganz eng mit Bistum und Bischof und Priester verbunden sind, gerade in unserem Kloster, da wir ja in der Nähe des Domes wohnen, es ist für uns ja auch etwas ganz Wichtiges, in diese Kirche Vertrauen zu haben. Auch in die Menschen, die diesen Glauben verkünden sollen, dass wir uns da auch ganz hineingeben. Es kommt ja nicht darauf an, wie viel Fehler oder Mängel oder Macken jemand hat, sondern die Beauftragung durch Christus daran zu glauben. Und wenn Jesus dem Petrus auf den Kopf zusagt, du bist der Fels. Ich glaube es einfach gern. Ich habe da keine Schwierigkeiten in dem Sinn, sondern es ist etwas Schönes, dass man auch eine gewisse Zusage haben darf, dass Jesus wirklich bei seiner Kirche bleibt. Und diese Binde- und Lösegewalt, das ist natürlich wirklich etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und für viele Menschen bedeutet es, Sicherheit zu haben, auch in diesem Punkt. Aber für ganz viele ist es so unvorstellbar, ja, ist das überhaupt möglich? Kann das ein Mensch jetzt, zum Beispiel der Petrus, wirklich tragen und auf sich beziehen? Was hat das jetzt mit meinem Leben, mit meinem Glauben zu tun? Das ist mein erster Beitrag.
Gut, danke, Mutter Theresia. Ja, für mich auch ist das Wesentliche schon auch gesagt worden, nämlich Petrus wird ja nicht zum Fels dadurch, dass er besonders tapfer ist oder besonders schlagfertig oder besonders gebildet, sondern weil er eben wegen dieser Aussage, von der Jesus nochmal sagt, außerdem dies, und übrigens dies auch noch nicht mal von dir, die hat der Vater dir gesagt. Also im Grunde steht Petrus da in dieser Beziehung Vater, Sohn, der Vater offenbart dem Petrus den Sohn, wer er ist, und Jesus antwortet darauf, indem er Petrus eben in eine entscheidende Rolle gibt für das Weiterführen seines Auftrages in dieser Welt und nicht nur diesem konkreten Petrus bei Jonas, sondern Simon Petrus, sondern eben denjenigen, die dann auf ihn nachfolgen werden. Das ist ja das, wovon wir ausgehen. Aber das alles Entscheidende ist nicht, was Petrus kann, was Petrus gelernt hat, nicht mal besonders seine Treue zu irgendwelchen Frömmigkeitsübungen oder so, sondern wirklich dieses Bekenntnis, wer ist Gott für mich? Und das, glaube ich, gilt auch wirklich für jeden von uns. Das, was uns auf festen Grund stellt, was uns auch den Felsen gibt immer, ist, wenn wir dieses Bekenntnis des Petrus geben können. Immer wieder in all den Stürmen unseres Lebens, also zu sagen, und du bist Gott, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist allmächtig, du bist allwissend und nichts kann mich trennen von dir, egal was mir geschieht. Und das gibt tatsächlich dann einen felsenfesten Halt. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass das wird ja auch, da wird ja die Gegend genau gesagt, das wird ja der Ort genannt, wo Jesus das seine Jünger fragt, nämlich Caesarea Philippi. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil Caesarea Philippi ja eine Stadt ist an einer Jordanquelle bei Banias. Da gibt es heute auch noch Ausgrabungen. Banias, die Gegend Banias, Caesarea Philippi, damals wurde das Panias genannt, wegen der Verehrung des griechischen Gottes Pan an der Stelle. Und das ist eine ziemlich heidnisch geprägte Stadtgegend gewesen, also zumindest von den Göttern, die da verehrt wurden. Ich habe da nochmal gesehen, die Gegend wurde König Herodes geschenkt von Kaiser Augustus. Und der hat dann da nochmal einen Tempel für Augustus und die Göttin Roma errichtet. Also das ist die Gegend. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus da eben Gottes Sohn da an diesen Götterstatuen vorbeispaziert und dann genau angesichts dieser Götzenstatuen eben mal die seine Jünger fragt eben. Und das ist, glaube ich, das, was auch uns immer wieder geschieht. Wir stehen ja auch in einer Welt, in der alles Mögliche geglaubt wird, wo auch Opportunismus herrschen, wie das eben bei Herodes offensichtlich der Fall war, der mal gerade einen Tempel für heidnische Götter errichtet hat, für den Kaiser und die Göttin Roma. Also es gibt Opportunismus auch in unserer Zeit. Es gibt den Glauben an alles Mögliche auch in unserer Zeit. Und da fragt Jesus, seine Jünger fragt Jesus uns, wie sehen die Leute mich? Gut, das ist, was die Jünger da zitieren, ist noch im jüdischen Bereich gesprochen. Und das ist ja nicht richtig, wie die anderen Leute ihn sehen. Und dann eben die Frage, wie seht ihr mich? Also auch eben diese Schärfe dieser Frage inmitten angesichts im Grunde unter dem Blick der heidnischen Götter da in Caesarea Philippi. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass das da so auch verortet wird und auch für uns diese Frage eben hineingestellt ist in eine Zeit, eine Umgebung, in der sehr viele einfach was ganz anderes glauben und es auch nicht genau damals war es auch nicht unbedingt einfach, glaube ich, da sich dagegen zu stellen und eben zu sagen, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, des lebendigen Gottes. Ja, das war jetzt eine etwas längere Einleitungsrunde, habe ich heute den Eindruck. Also ein Evangelium, in dem wir viel finden. Und jetzt geht's weiter mit etwas Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb beim Bibelgespräch hier in der Sendereihe Höre Israel, in der es geht um das Evangelium des jeweils kommenden Sonntags. Heute sprechen wir über Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Da geht es auch um das Bekenntnis des Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und daraufhin dann die Zusage von Jesus. Selig bist du, Simon Barjona. Denn mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Ich sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Und so weiter. Frau Deinling hat uns angerufen aus Heidelberg. Frau Deinling, ich grüße Sie. Was möchten Sie uns sagen?
Ja, ich grüße Sie auch. Vielen Dank an die Referentinnen für die schönen Erklärungen. Ja, ich wollte fragen, bei meiner persönlichen Zeit mit der Bibel habe ich einige Stellen entdeckt, die sicherlich Jesus bekannt waren. Zum Beispiel zwei Stellen in Hiob, Genesis 6, Hosea 2 oder Daniel 3, also ganz grob, in denen immer von den Gottessöhnen gesprochen wird. Wie kann ich das verstehen? Also was sind die Gottessöhne und was ist der Sohn des lebendigen Gottes? Es ist ja nicht die Frage, ich bin der einzige Sohn, der eingeborene Sohn des lebendigen Gottes, wie wir es jetzt heute eigentlich oft sagen, in unseren Glaubensbekenntnissen oder in Liedern. Wie kann ich das verstehen im Hintergrund dieser anderen Bibelstellen?
Also die Bibelstellen aus dem Alten Testament haben Sie hier genannt, nicht? Mhm. Da fragen wir mal nach, ob Mutter Theresia oder Schwester Franziska ein bisschen mehr zu sagen können zu diesen Bibelstellen.
Ich vermute mal, dass da auf gar keinen Fall der einzige Gottessohn gemeint ist.
Nee, da wird immer von mehreren gesprochen.
Von den Gottessöhnen.
Mhm. Also zum Beispiel in Hosea 2,1 heißt es, Söhne Gottes werden sie heißen. Oder Genesis 6,1, ganz am Anfang, wird von den Gottessöhnen gesprochen, die Menschentöchter, die sich mit Menschentöchtern zusammentun und deren Kinder dann zu Helden werden. Also um was für Gottessöhne geht es da? Oder in Hiob, da steht auch immer, da kamen die Gottessöhne vor den Thron des Herrn, um die erste Rede Gottes zu hören. Immer wieder wird davon gesprochen. Und Daniel ist ja schon relativ nahe dann, finde ich, am Neuen Testament.
Genau, Daniel ist ja mit dem Menschensohn, der Sohn eines Menschen. Das ist wahrscheinlich auch das, habe ich gehört schon von Bibelwissenschaftlern, worauf sich Jesus bezieht, wenn er von dem Menschensohn spricht. Das hat ein Jude seiner Zeit wohl damals sofort im Ohr gehabt.
Ja, also nicht den Menschensohn, sondern er spricht auch und in einer Vision und der vierte sieht aus wie ein Gottessohn, Engel und so weiter. Also da wird nochmal differenziert, auch in Daniel. Und das weiß ich gar nicht, was ich davon halte. Also wie soll ich das verstehen? Also was ist damit gemeint und was ist jetzt mit dem Sohn Gottes gemeint?
Gut, wir haben da Ihre Frage, glaube ich, jetzt eingegrenzt. Mutter Theresia, möchtest du noch mehr dazu sagen?
Also was man jetzt direkt unter diesen Gottessöhnen versteht, das kann ich jetzt wahrhaftig nicht beantworten. Tut mir leid. Mhm.
Okay. Ja, da gibt es dann die Sendungen tatsächlich auch mit, zum Beispiel Frag den Prof zur Bibel. Das war
wenn
zum
man
Beispiel eine Sendung.
Arbeitet und Zeit hat,
genau.
In einer Zeit, wo man manche Leute gar nicht so
aber was Sie machen können, ist uns auch an den Hörerservice eine E-Mail schreiben, einfach mit der Bitte, diese Frage an den Moderator, einfach an info@radiohorep.de und dann einfach, ob diese Frage in die Sendung Frag den Prof mal mit eingebracht werden kann. Das kann man sicher auch mal machen, wenn gerade am Anfang, wenn noch genau die Hörer noch nicht angerufen haben, da gibt es immer ein bisschen Raum auch für solche Fragen. Und da können Sie dann das fragen und dann später nachhören zum Beispiel.
Ja, das ist ein guter Vorschlag.
Ja, nämlich da sind dann die Theologen, die wirklich und die Bibelwissenschaftler, die das sind wir nicht. Bei uns geht es um eine geistliche Lektüre mehr der Heiligen Schrift hier im Bibelgespräch, ohne dass einer von uns die ausreichenden Kenntnisse in Bibelwissenschaft hätte, um dann eben eine mehr bibelwissenschaftliche Frage zu beantworten.
Mhm. Ja? Ja gut, dann vielen, vielen Dank und dann werde ich den Weg gehen. Ja. Mhm.
Dankeschön, Frau Deining.
Ja, danke auch sehr. Alles Gute.
Alles Gute.
Tschüss.
Ja. Dennoch aber eben die Frage, Mensch, also der Gottessohn, der Sohn Gottes, ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass in der Lektüre der Kirche über alle Jahrhunderte hindurch, der Christenheit auch, es diesen einen Sohn Gottes, also in dem Sinne, dass er wirklich auch leiblicher Vater von Jesus ja war, weil er eben der Sohn von Maria ist, also deshalb Menschensohn und der Sohn Gottes, weil eben Sohn des Vaters. In dieser Weise, da gibt es ja keinen anderen im ganzen Panorama der Heiligen Schrift, nicht? Das heißt, aber Jesus sagt ja auch, er zitiert ja auch einmal, ihr werdet Götter sein. Also wir haben ja Anteil an dieser Gottessohnschaft oder Gotteskindschaft, die Jesus in die Welt hineingebracht hat durch seine Menschwerdung.
Ja, ich denke, da muss man natürlich schon differenzieren zwischen der Formulierung Gottessohn im Alten Testament, die man dann mal jetzt beleuchten müsste, wie es tatsächlich gemeint ist, die nicht identisch ist, wenn wir sagen, wir sind alle Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Jetzt nach dem Neuen Testament, Jesus hat uns ja gelehrt, das Vaterunser, und hat, das ist ja ganz neu bei ihm, dass er seinen Vater, also Abba genannt hat. Das gab es im Judentum natürlich vorher nicht. Gott war keine Vaterfigur. Und wenn wir als seine Brüder und Schwestern auch mitbeten mit ihm, zu ihm, also wenn wir Abba beten, dann nimmt er uns ja mit hinein in diese Vater-Kind-Beziehung. Das ist natürlich etwas ganz anderes als Gottes Sohn im Alten Testament. Und ich denke, diese Formulierung, Kindschaft Gottes zu sein, Kinder Gottes zu sein, das bringt uns ja Gott doch ganz nah in eine persönliche Beziehung hinein. Das ist etwas, was man sehr schön auch meditieren kann, dass wir alle Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir von Jesus mit hineingenommen sind in diese Verwandtschaft mit Gott. Aber wenn jetzt hier steht, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, es ist also nicht einer der vielen Söhne, du bist einer von uns, sondern es ist wirklich der Sohn Gottes, der Sohn, der diesen Titel nur für sich selbst in Anspruch nehmen kann, weil er zu dieser Dreifaltigkeit gehört, an die wir glauben, die es ja im Alten Testament nicht gibt. Also Petrus bekennt ihn jetzt wirklich als den leiblichen Sohn Gottes, der ein Teil der Dreifaltigkeit ist, eine Person der Dreifaltigkeit ist. Und das ist dann dieses Bekenntnis, in das wir dann hineingenommen werden von Petrus.
Eine Aussage ist mir noch im Kopf von unserer ersten Runde. Mutter Theresia, du hast gesagt, wir können wirklich daran, wir dürfen daran glauben, dass wir Vertrauen in diese Kirche haben dürfen, eben aufgrund dieser Aussage Jesu, dieser Garantie, die er da ja irgendwo gibt. Und wenn ich so in die Kirchengeschichte gucke, da gab es durchaus Zeiten, da war das nicht ganz so einfach, dieses Vertrauen zu behalten. Wenn ich dann eure Ordensgründer denke, Franziskus, Clara, da war das vielleicht manchmal sogar gar nicht so so spontan, dass man gesagt hat, ja, da ist wirklich der Fels und auf dem steht unsere Kirche sicher und fest.
Ja, das stimmt. Aber gerade bei Franziskus und Clara ist das doch sehr auffallend, dass sie absolut nichts ohne den Segen der Kirche machen wollten. Denn gerade in ihrer Zeit gab es ja sehr viele Gruppen, die es viel, viel besser wussten als Rom und der Papst und die viel frömmer gelebt haben als der Papst. Die sich ja gerade in der Armutsbewegung doch ganz nah an das Evangelium halten wollten. Und Franziskus und Clara, die wollten unbedingt in der katholischen Kirche sein. Und so wie auch die Formulierung immer wieder gebraucht wurde, zu Füßen des Papstes, also sie wollten absolut innerhalb der Kirche sein. Und das ist ja das Große an Franziskus, dass er nicht von außen her die Steine auf die Kirche geworfen hat, sondern hat die Kirche von innen her durch seinen Gehorsam und durch seine Demut erneuert. Das ist das Große, auch bei der heiligen Clara. Die hätte nie und nimmer sich außerhalb der Kirche gestellt. Einmal hat sie sich gegen den Papst gestellt, weil der ihre Armut sozusagen unterhöhlen wollte. Und da hat sie ihm glatt ins Gesicht gesagt, sie möchte sich auf gar keinen Fall von der Nachfolge des Evangeliums entbinden lassen. Aber das war halt die Unterscheidung der Geister, die bei den beiden absolut funktioniert hat. Ich habe einmal gehört, dass jemand gesagt hat, in dieser Kirche kann ich nicht bleiben. Und diese Kirche ist dermaßen verfahren und fehlerhaft. Und da hat der andere gesagt, ja, genau, seit du drin bist. Mhm. Seitdem ist die Kirche noch fehlerhafter. Also das ist aber auch unser Glaube und unsere Liebe zur Kirche. Ich glaube, ohne Liebe zur Kirche kann man in der Kirche nicht glücklich sein. Das würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm. Hören wir, was unsere Hörerin Christiane Böhm aus München noch zu der Bibelstelle zu sagen hat. Sie hat angerufen unter 089 517 008 008. Grüß Sie, Frau Böhm, hallo.
Ja, grüß Sie Gott in die Runde. Und zwar ist Folgendes, bei uns in der Pfarrei gibt es diese Wort Gottes feiern, wo dann nachher auch, also ich glaube, Sie kennen den Aufbau einer echten Wort Gottes Feier und dann nachher manchmal mit Kommunionausteilung, manchmal nicht, weil wir nämlich bei uns einen Pfarrermangel haben seit dem Tod eines unserer mitarbeitenden Pfarrer. Und habe ich da auch so einen Kurs mitmachen dürfen. Leider bin ich nicht ganz fertig geworden damit. Und da musste ich mich jetzt mit diesem Evangelium auseinandersetzen, um meine eigenen Gedanken dann nachher nach dem Vortrag der Lesungen vortragen zu können. Und dann habe ich mir noch gedacht, Sie haben wunderbar, das habe ich auch reingebracht, dieses heidnische und auch jüdische Umfeld, in dem Sie waren, im Tempel, den der Herodes hat bauen lassen. Und dann ist noch ein Aspekt gewesen, dem bin ich nochmal nachgegangen. Und zwar, was heißt es, die Pforten der Unterwelt? Und da habe ich gefunden, und das vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, es hat ja auch geheißen, die Pforten der Hölle. Und dann habe ich mal im griechischen Text geschaut, da hat es Hades geheißen. Und da habe ich mir auch gedacht, was soll denn das jetzt in dem Kontext? Wofür steht denn jetzt die Unterwelt? Und das Verrückte ist nämlich, damals war, das habe ich gefunden, das Ganze spielt sich ja oben im Hebron-Gebirge ab. Ich verwechsel Hebron immer und, na, ist ja wurscht. Ganz im
Golan, beim Golan.
Ist ja wurscht. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber jedenfalls ganz an der Grenze oben des jüdischen Reiches. Und da war nämlich eine der mehreren Eingänge zur Unterwelt. Und wofür steht die Unterwelt? Die steht für Tod, die steht für alles Übel, die steht auch für den Satan. Und das finde ich, dieser Aspekt in dem Zusammenhang ja noch, dass der Kirche kann noch so viel Unglück geschehen und können noch so viele Anfechtungen geben. Durch Jesu Wort haben wir ja auch die Garantie, diese üblen Dinge werden im Letzten der Kirche nichts anhaben können, der Kirche Jesu Christi. Das wollte ich einfach noch mal dazu ergänzen.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Böhm, dass Sie da nochmal darauf hingewiesen haben.
Ich fand es unwahrscheinlich interessant, zufällig reingehört, dass genau dieses Evangelium, was ich also zur Darlegung meiner eigenen Gedanken vorbereiten musste, dass das durchgesprochen wurde. Und da bin ich recht glücklich, dass ich doch so einige Gedanken auch so gedacht habe wie Sie. Vor allen Dingen die persönliche Anrede. Was glaube ich denn von Jesus? Wer ist er denn für mich? Also in dem Sinne, ein gesegnetes Wochenende Ihnen allen und Dankeschön für die interessante Sendung. Wiederhören.
Dankeschön Ihnen, Frau Böhm. Alles Gute Ihnen. Zu den Pforten der Unterwelt, da kann man ja sicher nochmal sagen, eben, dass es wird, also ich lese da auch, dass die Pforten der Unterwelt die Kirche nicht überwältigen werden. Also ich kenne jetzt die Originaltexte nicht, aber so steht es jetzt da im Deutschen. Sie werden sie nicht überwältigen. Das heißt ja nicht, dass nicht das Böse rechts und links auch mal reindringt, wie so ein Nebel, der durch Lücken, wenn man sie lässt, dann auch noch durchkommt. Ich habe mal von jemandem gehört, wenn draußen Hochwasser ist und dann laufen auch in den Kirchen und Klöstern die Keller voll, wenn die Pumpen nicht besonders das gut funktionieren. Das heißt, es dringt alles irgendwie doch auch rein von außen immer wieder. Aber die Garantie ist da, sie werden sie nicht überwältigen. Genau, das ist, glaube ich, das, wo wir dann beruhigt hinschauen können, nämlich wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Gut, es gab Päpste wirklich von sämtlichen Sorten. Wir haben jetzt wirklich eine ganze Reihe sehr heiliger Päpste hintereinander gehabt. Das ist natürlich dann leichter, nicht, als wenn man dann zum Beispiel im Mittelalter schaut oder gerade zur Zeit von Franziskus und Clara. Da waren sie ja, da gab es ja wirklich auch durchaus eine kirchliche Kurie, die sehr, sehr dekadent war.
Aber für mich ist gerade dieser Satz so ein Trostsatz, wenn Jesus sagt, die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Du sagst ja richtig, also er sagt nicht, es wird keine Unterwelt mehr geben und es wird überhaupt nichts mehr Schreckliches passieren, sondern sie wird die Kirche nicht überwältigen. Und jetzt schauen wir doch mal auf die Kirchengeschichte. Es gab Berg- und Talfahrten, aber seit 2000 Jahren gibt es nun die Kirche. Dieser Fels steht seit 2000 Jahren in der Brandung. Und es gab viele Brandungen schon, die gegen diesen Felsen geschlagen haben. Aber dieser Fels steht heute noch, auf den Petrus gestellt wurde. Petrus, der dieser Fels ist. Und welche Institution gibt es schon seit 2000 Jahren? Also mir fällt jetzt keine ein, außer der Kirche. Und das ist für mich also wirklich auch ein... Da merke ich, da hat sich dieses Wort Jesu tatsächlich bewahrheitet und das nimmt mir auch alle Angst bei allen Anfechtungen, die da sind, bei allen Problemen, die in der Kirche aufgetaucht sind, bei allem, wo wir jetzt auch festzustecken scheinen. Ich habe diesen Optimismus, dass unsere Kirche weiterhin auf diesen Felsen gebaut wird und dass es gebaut bleibt und dass es Lösungen gibt für die Probleme, die wir jetzt zu lösen haben, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, auf den wir hören müssen.
Ich muss ja zugeben, ein Satz hat mich mal doch sehr froh gemacht. Und zwar hat jemand gesagt, wenn die Kirche Menschenwerk wäre, das Ganze, das müsste doch schon längst die Bach runtergegangen sein. Denn bei den Leuten, die da drin sind und die da immer wieder die Kirche vertreten, also wenn das nicht vom Heiligen Geist wäre, könnte es keinen Bestand haben. Und das haben sich ja die Pharisäer damals auch gesagt. Sie haben gesagt, wenn es nicht von Gott ist, dann wird es keinen Bestand haben. Wenn es aber von Gott ist, dann werdet ihr als Streiter gegen Gott dastehen. Und das wollt ihr ja auch nicht. Also alles, was von Menschenhand ist, wird keinen Bestand haben. Und für mich ist das auch so eine wirklich freudige Tatsache, dass bei allem drunter und drüber und bei allem, was schon gewesen war, dass die Kirche auch immer wieder erneuert aus diesen Krisenzeiten hervorgegangen ist. Und wir wissen nicht, was die Krise unserer Zeit jetzt an guten Früchten bringen soll. Aber es ist halt unsere Zeit und wir leben genau mitten da drin und werden das alles aushalten.
Wenn man auch eben wieder in der Kirchengeschichte sieht, dass es ja sogar Zeiten gab, in denen es Päpste gegen Päpste gab, also Papst und gegen Papst, wo dann wirklich eine Verwirrung herrscht, ja, welcher ist denn nun überhaupt der Richtige? Also das muss man sich mal vorstellen. Und das überhaupt dieses Wunder, dass die Kirche diese Zeiten alle irgendwie dann doch überstanden hat, dass dieses Wunder geschehen ist, kann ich mir vorstellen, dass das nur daran hängt, dass es immer wieder doch diese Menschen gab in der Kirche, vielleicht auch an anderer Stelle als bei der obersten Leitung, die festgehalten haben an diesem Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also dass da immer noch feste Steine im Fundament waren, die dieses fundamentale Bekenntnis an dem festgehalten haben.
Ich übertrage es jetzt einfach auch mal ein bisschen auf uns. Hier sagt Jesus an dieser Stelle, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich die Kirche bauen. Und ich denke, wenn jedes einzelne Kirchenglied, jeder Gläubige, jeder Getaufte auch dieses Bekenntnis ablegt, dann ist er auch gehört er auch zu diesem Felsen dazu, auf den auch die Kirche gebaut wird. Die Kirche ist nicht nur auf den Petrus gebaut, nicht alleine, sondern auch auf uns. Also wir tragen die Kirche mit. Aber es setzt unser Bekenntnis zur Kirche voraus, wie immer wir es dann tun, also wo wir halt auch stehen und wie wir ihn bekennen können und auch vor den Menschen bezeugen können. Aber das gehört, glaube ich, zu diesem Felsen mit dazu. Und da brauchen wir uns nicht zu verstecken und sagen, also auf uns kommt es nicht an, es kommt auf uns an. Zu jeder Zeit kommt es darauf an, dass Christen wirklich Christus nachfolgen und auch auf diesem Felsen stehen und damit diesen Felsen auch stärken und festigen, und auf den die Kirche gebaut ist.
Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das ist das Zitat gewesen hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb, über das wir uns jetzt ganz besonders noch ausgetauscht haben, weil es, ich denke, auch viele Menschen beschäftigt, worauf kann ich hier überhaupt noch fest bauen in dieser Zeit, in der es wirklich oft so drunter und drüber geht und so viele verschiedene Stimmen gehört werden. Vielen Dank, Mutter Theresia und Schwester Franziska, fürs Mitsprechen hier in diesem Bibelgespräch. Hören wir noch euer zunächst einmal abschließendes Fazit, den vielleicht den zentralen Schlüsselsatz, den Gedanken, den ihr mitnehmt jetzt in die kommende Woche.
Gerade sagtest du, es gibt viele Menschen, die nachfragen, worauf kann ich denn heute überhaupt bauen? Da kann ich eigentlich nur auch für mich selbst antworten, auf Christus kann ich immer bauen. Ich kann auf Christus mein ganzes Leben stellen und kann mich wirklich ganz frei zu ihm bekennen und finde damit mein ganz persönliches Glück und kann von diesem Glück auch hineingeben in die Welt und hineingeben in die Kirche. Und mir fällt dieser Satz ein, der geht mir die ganze Zeit durch den Kopf: Wer sich zu Christus bekennt, zu dem wird auch Christus sich bekennen, so wie es auch hier in dem Evangelium geschieht. Petrus bekennt sich zu Christus und Christus bekennt sich zu Petrus, also zu dem, auf den die Kirche gebaut wird. Jesus baut auch auf mich, baut auf jeden Einzelnen von uns. Ich wiederhole nochmal, wer sich zu Christus bekennt, zu dem wird auch Christus sich bekennen. Und das ist doch das Schönste, was wir auf Erden erreichen können.
Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia.
Für mich ist die Frage Jesu, für wen hältst du mich, immer wieder neu. Und es gibt auch immer wieder eine neue Antwort aus meinem Herzen. Denn in der Beziehung zu Christus, wenn sie lebendig ist, bleibt ja nichts wie am Tag zuvor. Also das gerade im Gebet, da wächst man ja immer weiter und die Erkenntnis oder auch so das innere Empfinden, das innere Sehen, das wächst weiter. Also das würde ich mir wünschen, immer wieder hineinzuwachsen in diese Gotteserkenntnis.
Ja, und bei mir bleibt jetzt zunächst einmal dieses etwas wie ein Gebet, eine Bitte an den Vater: Vater, offenbare du mir den Sohn, so wie du ihn dem Petrus offenbart hast, damit ich Christus bekennen kann. Eben dieses Wissen, es ist geschenkt, es ist nicht etwas, worauf ich stolz sein kann, es ist wirklich geschenkt und es ist ein Bekenntnis, nach dem ich mich eben auch, wenn es angesichts vieler Götzen drumherum ist, ein Bekenntnis, nach dem ich mich ausstrecken, um das ich bitten kann. Ans Ende dieses Bibelgespräches stellen wir dann wie immer noch das Gebet, den Dank an den Herrn für seine Gegenwart hier durch sein Wort mitten unter uns.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn, den du uns aus Liebe geschenkt hast. Vermehre in uns durch deinen Geist die Erkenntnis seiner Gottessohnschaft, die Erkenntnis seiner Liebe, und gib uns die Kraft, nicht nur zu erkennen, sondern auch in unserem Leben zu verwirklichen, was er uns geschenkt hat, was er für uns ist. Gib uns, dass wir deinen Sohn, den Gottessohn, immer mit ganzem Herzen bekennen können in unserem Leben. Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank, Mutter Theresia. Vielen Dank, Schwester Franziska. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiedet sich Gabi Fröhlich.